Sven Riegel, Alex Korting, Frederik Pastysak. Das sind zum Beispiel drei der Leute, die ich hier im Podcast schon begrüßen durfte, wo es ein wenig um Kreativität und Weltenerstellung, Weltenbildung ging. Und dieses Thema werden wir heute auch nochmal aufnehmen. Wir gehen nämlich nochmal bei dem Thema Projekte und neue Attraktionen nochmal einen Schritt weiter. Denn es gibt ja nicht nur die klassischen Creatives oder auch wie zuletzt zum Beispiel Daniel Kerscher, GrafikerInnen, die sich darum kümmern, solche Ideen irgendwie auf Papier zu bringen und daraus tatsächlich etwas zu gestalten. Es gibt aber auch Leute, die das Ganze koordinieren müssen. Und das werden wir dann jetzt gleich besprechen. Zuerst aber natürlich herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience. Wenn du also da draußen eine Freizeitattraktion betreibst und überlegst, ha, ich würde gerne noch mal ein bisschen was verändern, ich möchte mir mal meine Prozesse zum Beispiel analysieren lassen, dann komm doch einfach direkt auf mich zu, contact@stefanburian.com oder gerne direkt über die Webseite www.stefanburian.com und dann kontaktiere mich, dann können wir gerne mal über deine Bedürfnisse und deine Anforderungen sprechen. Und dann gucke ich mir auch gerne mal deine Attraktion sowohl als Mystery Visitor, aber auch von der anderen Seite gerne noch ein bisschen genauer und tiefer ein und lass mir erklären, was ihr da so tut in eurer Freizeitattraktion, damit ich nachschauen kann, wo vielleicht noch Potenzial ist, wo noch Schnittstellen sind, wo man vielleicht noch etwas verbessern oder verändern kann, damit sowohl deine Gäste als auch deine MitarbeiterInnen eine tolle Zeit bei euch haben. Und eine tolle Zeit bei uns haben, in unseren Freizeitattraktionen, dafür sind natürlich auch noch ganz andere Leute zuständig, sowohl auch mein heutiger Gast, den ich hier begrüßen darf. Und zwar ist es niemand anderes als Chris Lange. Und diesen Namen werdet ihr sicherlich schon mal gehört haben, sogar auch in einigen der vorherigen Episoden, zum Beispiel zuletzt bei dem Interview mit Robert Rückel vom Deutschlandmuseum. Denn Chris Lange zusammen mit seinem Creative Studio Berlin ist dafür federführend zuständig gewesen, dieses Museum so herzurichten, so wie wir es heute finden. Und er ist ein Creative Director, hat auch zuvor bei richtig großen, vielen Projekten mitgearbeitet. Er war jahrelang als Contractor, jetzt muss ich gerade ein bisschen stottern und überlegen, wie bezeichnet man das eigentlich ganz genau. Aber er war als Contractor, als Dritter dazu eingeladen, bei größeren Marken, unter anderem bei Merlin Entertainments mitzuwirken. Er hat maßgeblich auch damals die Legoland Discovery Center mit konzeptioniert und gestaltet, auch einige Sea-Life-Attraktionen und so weiter, bis hin zu einer langjährigen Arbeit im Europapark als Angestellter, wo er dort auch für Großprojekte zuständig war. Also eigentlich, was so in der modernen Zeit im Europapark passiert ist, da war Chris Lange mit involviert. Rolantica, Kröner Saar, der Kankan Coaster, Piraten in Batavia, also die Liste ist wirklich ganz schön lang und auch seine Expertise ist unglaublich geballt und in diesem tollen Interview, was ich vielleicht auch als Disclaimer nochmal sagen muss, ich mal wieder unterwegs aufgenommen habe, das heißt auch hier gibt es wahrscheinlich wieder das eine oder andere Hintergrundgeräusch, ich habe aber versucht so oft wie möglich da in der Post hier so ein bisschen zu reduzieren, also da wird bei mir also eine gewisse Atmosphäre im Hintergrund sein. Chris Lange war aber in seinem Büro in Berlin und er erzählt ein wenig aus seiner Arbeit, wie diese Arbeit zustande gekommen ist, wo er ursprünglich eigentlich herkommt und vor allen Dingen, was dieses ganze Creative Directing, dieses Project Managing so ausmacht. Also, ich wünsche euch da draußen viel Spaß mit dem Interview mit Chris Lange. Aber was ich jetzt gerade total witzig finde, bevor wir jetzt gleich mit dem Hallo anfangen, das letzte Gespräch im Bereich Creatives hatte ich ja mit dem Daniel, ihr kennt euch ja auch aus dem Europapark wahrscheinlich noch, Daniel Kerscher. Bei ihm war alles voller Star Wars und bei dir prangt jetzt einfach ganz fett genau das Kontraprodukt dazu, nämlich einfach ein riesengroßes Star Trek Bild.
Genau. Ich mag aber Star Wars genauso. Aber ich bin einer der wenigen, der in beiden Universum zu Hause ist, glaube ich. So Blasphemie. Genau, das ist ein Bild, das trage ich von Büro zu Büro, von Konferenzraum zu Konferenzraum. Das steht, glaube ich, drauf. 2011 hat das der Jan Wünsche ein Zeichner und ein Art Director von mir. Der hat das gezeichnet für mich. Auf, es ist
Krass.
richtig, Acryl auf Leinwand. Genau. Und das ist immer so ein guter Einstieg, lustigerweise, für auch seriöse Kundenmeetings oder Gespräche, weil alle immer so, was ist da? Was passiert mit Captain Kirk und was macht Pille da? Und so, genau. Und da ist ein guter Icebreaker.
Absolut. Und ich muss auch sagen, das Setting, das könnt ihr natürlich jetzt da draußen gar nicht sehen, aber ich kann euch das kurz beschreiben. Das Bild bei Chris Lange, der jetzt heute hier zu Gast ist im Podcast, wie heißt das denn? Der goldene Schnitt ist komplett eingehalten. Du bist so unten rechts so im Bildesrand. Links ragt dann deine Lego-Modelle und oben links dann in der oberen Bildhälfte ist dann dieses riesengroße Star Trek-Bild. Aber wir sind ja schon mittendrin. Erstmal herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit dir zu plaudern.
Und ich finde es spannend, dass ich erst über einen anderen Chris darauf kommen musste, dich mal hier einzuladen, weil es ist eigentlich offensichtlich, dich mal hier zu haben, weil du bist ja auch ein wichtiger Bestandteil der Branche, hast viel mitgemischt. Und da muss ich dich direkt mal oder di direkt die Frage stellen: Warum Freizeitbranche?
Dann frage ich zurück, warum nicht, ne? Ich habe das schon immer gemocht. Wir hatten hier in Berlin den Spreepark. Da waren wir im Sommer viel. Ich habe auch schon immer so Weihnachtsmärkte geliebt. Ich habe nach wie vor einen riesen Gaudi, in so einer wirklich olle Geisterbahn einzusteigen, um mich wirklich erschrecken zu lassen. Ohne Scheiß, weil dann irgendwie mein Kopf kann nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt echt und was ist Fantasie. Und nach wie vor habe ich wirklich Angst, durch so eine Geisterbahn zu fahren, was, wenn du erwachsen bist, einfach manchmal ein bisschen sehr komisch ist und Leute denken so, ja, ich mache das jetzt extra und erschrecke mich extra. Und ich denke so, nee, ich habe halt wirklich, wirklich da große Angst. Insofern war das schon immer irgendwie eine Affinität zu Rummel und zu Amusement im besten Sinne, ne? Irgendwie damals, ich bin ja in Ostberlin geboren und groß geworden. Da gab es jetzt keinen Theme Park im klassischen Sinne. So der erste, wo ich ja sagen würde, so Theme Park war dann wirklich nach dem Mauerfall das Phantasialand, wo wir waren. So, das war so eine erste Berührung, wirklich auch, wo einfach mehr Geschichten auch erzählt werden und nicht nur irgendwelche Steel Rides sind, wie jetzt auf einem Weihnachtsmarkt oder so. Genau, aber das war eins von meinen Leidenschaften und Hobbys so, ne? Wie gesagt, ich habe auch als Kind schon immer aus meinen Stabilbaukasten und Lego-Teilen irgendwie selber Karussells gebaut und irgendwelche Geschichten versucht zu ingenieren. Insofern war das irgendwie schon immer auch da so ein Kreativ-Outlet, der immer schon auch Richtung Fahrgeschäfte ging, lustigerweise.
Und was hat dich dann dazu bewegt, tatsächlich in der Branche tätig zu werden? Weil wenn ich deinen kurzen Lebenslauf in Anführungszeichen auf LinkedIn so mir anschaue, hast du ja ursprünglich mal was ganz anderes gemacht.
Genau, also so vor über 25 Jahren war das natürlich so ganz weit weg, quasi wirklich in dem Themed Entertainment zu arbeiten. Und andere Leidenschaften waren Theater, andere Leidenschaften waren auch Filme und Spezialeffekte und Miniaturmodelle bei Filmen. Das ist halt quasi, bevor es Computereffekte gab und CGI und Bluescreen. Insofern konnte ich mir auch total gut vorstellen, in diese Richtung zu gehen. Und das war natürlich hier in Berlin für uns. Wir haben Studio Babelsberg hier. Da habe ich zum Beispiel mein Schülerpraktikum gemacht in der Ausstattungsabteilung vom Studio Babelsberg, in der Tischlerei dort und bei den Kunstmalern und in der Kostümabteilung. Insofern war halt einfach dieses Thema Film auch schon immer super spannend für mich. Habe auch schon als Kind halt irgendwie mit der P8-Kamera meiner Eltern da irgendwie meine Kurzfilme gedreht und irgendwie rumexperimentiert. Insofern, Leidenschaften gab es da viel und das war für mich damals komplett, sagen wir mal, viel erreichbarer, so einfach Richtung Film zu gehen und habe halt wirklich dann ein paar Jahre erstmal in der Filmbranche gearbeitet als Line-Producer für Werbung und Musikvideos und habe mich dann aber Gott sei Dank nochmal besonnen. Und einen wirklichen Cut gemacht in der Karriere, die ich da angefangen habe zu bauen und komplett sozusagen 180 Grad gedreht und dann wirklich auf mein Herz zu hören und Richtung Freizeitpark zu gehen.
Siehst du einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Themenfeldern, Medienproduktion, also gerade so Film und das, was wir in den Freizeitparks so machen?
Viele Gleichheiten, aber auch super viele Unterschiede. Also das Schlimmste beim Film war für mich immer, dass wir, wenn wir irgendwelche Sets gebaut haben, und ich weiß noch damals, als ich mein Schülerpraktikum gemacht habe, im Studio Babelsberg, wurde gerade in wirklich super vielen Studios Katharina die Große gedreht als Film. Also da waren wirklich riesige Paläste aufgebaut mit gemalten Backdrops, wo du irgendwie aus den Fenstern guckst und irgendwie vor den Studios standen die Kutschen und die Pferde und alle rannten in sehr opulenten Kostümen rum. Das war schon richtig Magie sozusagen, ne? So eine Illusion aufzubauen und so, das hat mir halt richtig gut gefallen. Aber das war natürlich total schrecklich, weil wenn in dem Studio oder das Set abgedreht war, dann irgendwie kam die Kreissäge oder nee, nicht die Kreissäge, sondern das ist die Kettensäge und dann wurden halt diese Sets zerlegt und recycelt, weggeschmissen und das fand ich ganz furchtbar, wo ich dachte so, oh mein Gott, da geben sich Leute Monate, wochenlang Mühe, um das so geil hinzubauen und dann irgendwie ist das vorbei und dann wandert das irgendwie in die Tonne und das fand ich ganz furchtbar schon damals. Und das ist natürlich der tolle Unterschied mit den Welten, die wir kreieren in den Freizeitparks und in den Themenparks, dass diese Welten bestehen bleiben, so im besten Fall, ne? Also ein paar
Im
Jahre wird
besten
dann mal
Fall.
irgendwas umgebaut oder auch wenn, es gibt ja auch, natürlich hat so eine Attraktion auch, also gerade zum Beispiel ein Rollercoaster, einen Lebenszyklus. So, wenn der erreicht wird, dann wird da auch irgendwie was Neues gebaut oder der Coaster wird neu gemacht oder der wird abgerissen und was komplett Neues gebaut. Ne? Insofern passiert das natürlich auch in Freizeitparks, aber viel, viel seltener und nach viel, viel längerer Zeit.
Habe gerade den Knopf nicht gefunden. Sorry, ich wollte
Ja. Du hast aber
Startschwierigkeiten am frühen
eine
Morgen.
Denkerpause eingearbeitet, sehr gut.
Ja, das war Dramaturgie as its best. Aber Dramaturgie, da sind wir ja eigentlich schon beim richtigen Stichpunkt. Ich finde das Thema, was du gerade ansprichst, diese Longevity, wenn man ein Filmset sich anschaut, das ist dafür da, um zerstört zu werden. Und das denke ich mir auch jedes Mal, wenn man sich so opulente Filme anguckt und man hat diese riesen Kulissen und denkt sich so, ja, das baut man jetzt für, keine Ahnung, ein paar Wochen auf und dann wird alles in Erdboden gleich gemacht. Und ich selber habe das sogar als Mitarbeiter schon mal selber gemacht, im Moviepark, da mussten wir ein Studio leer räumen und da hieß es, wir brauchen ein paar Helfer und dann haben wir da irgendwelche Filmkulissen runtergerissen. Und mir dachte, das kann man doch nicht machen. Das ist ja, da hat jemand sein Handwerk reingesteckt und dann reißt du das einfach nieder. Und jetzt gehen wir ja in die, was du gerade schon sagtest, in Freizeitparks machen wir ja sowas ähnlich, aber halt langlebiger. Da fällt mir direkt schon wieder der Moviepark ein, der mit seinem Bauschaum natürlich vor gut 25 Jahren vielleicht nicht ganz langfristig gedacht hat, was da damals einfach der Zeit und wahrscheinlich dem Unternehmen geschuldet war. Aber meinst du, das ist ja so der Brückenschlag, den ich so versuche zum Thema Langlebigkeit und Dramaturgie, dass wir durch diese neuen Sichtweisen, die wir haben in der Freizeitparkwelt, dass wir Dinge langlebiger bauen, dass wir fest installiert bauen, dass wir auch mit hochwertigen Materialien bauen und vor allem diese Geschichten da implementieren, dass sich das auch bei den Gästen tatsächlich bemerkbar macht, weil oft kriege ich so die Rückmeldung von Leuten, die sich damit nicht so intensiv beschäftigen, es kostet ja alles Geld. Das merkt der Gast am Ende des Tages eh nicht.
Ich glaube, das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, ne? Also an den Projekten, an denen ich gearbeitet habe, von der Ideen bis zur Kreation bis hin dann zur Eröffnung, die Sachen sind alle schon so gedacht und so gebaut worden, dass die einfach die nächsten 20 Jahre halten. Also ganz klar, ne? Also das ist halt selbst bei einer Midway-Attraction, bei einem Dungeon zum Beispiel, ne? Da gibt es halt auch, wenn die Fläche ist gemietet, ne? Da gibt es aber einen Mietvertrag, der viele, viele Jahre läuft, so, wo ja der Businessplan dahinter auch ist, okay, wir müssen das so und so viele Jahre aufhaben, damit sich das refinanziert. Insofern baust du das auch so, dass das die Jahre mindestens hält. So, und das, ich hatte bis jetzt noch nicht an Projekten zu tun, wo das irgendwie anders gebaut wurde, wo man sagt, so in einem Freizeitpark oder in einer Attraktion, wo das irgendwie aus Styropor gebaut oder so du, also allein deine Brandschutzauflagen, ne? Also klar, es gibt B1 Styropor und das kannst du auch für sicherlich viele Sachen vielleicht im Innenbereich benutzen, aber so tendenziell baust du das ja einfach wesentlich massiver, weil du einfach davon ausgehst, dass es hier die nächsten 20, 30 Jahre steht. Ich kenne selber nicht irgendwelche Parks oder ich habe an keinen Projekten gearbeitet, wo das anders gebaut wurde. Ich habe viele Sachen gesehen, wo ich mich auch frage, so, okay, warum ist jetzt die Fassade aus? Mir fällt gerade ein, ein Spiel in Spanien. Ja, da hatte so ein neuer Ride, toller Ride. Aber die Fassade ist komplett wirklich aus Styropor, glaube ich, wahrscheinlich CNC gefräst. Und dann ist da ein Hardcoat draufgesprüht worden, wo ich mich aber auch frage, so, wie sieht das nach 3 Jahren Sonnenschein aus, gerade im Süden Europas? Das kann nicht gut sein, weil du ja einfach auch weißt, dass sich ein Material wie ein Bauschaum oder ein Styropor einfach auch über die Zeit verändert. Also, genau, also das, ich habe das schon gesehen. Frag mich selber so, wieso, weshalb, warum? Wahrscheinlich zum Schluss sind das Budgetgründe. Aber ja, also wie gesagt, da vielleicht bin ich da verwöhnt, aber an den Projekten, wo ich drin beteiligt war, wurde von vornherein das einfach so gebaut, dass das langlebiger ist, definitiv.
Sollte jetzt auch kein Shaming sein an irgendwelche Parks oder BetreiberInnen da draußen, weil du hast schon gesagt, oft sind es ja auch Kostengründe, dass man halt an einigen Dingen dann plötzlich spart. Wir würden dann wahrscheinlich sagen, an der falschen Stelle gespart, weil, wie du schon sagst, dann Styropor mit dem Überzug, der hält ein paar Jahre und dann musst du wieder Geld reinstecken. Also kaufst du billig, kaufst du zweimal, sagt man ja immer so schön.
Ich glaube, so zwei Sachen, ne? Ganz ehrlich, gibt es Formen und ich tue mir gerade sehr schwer, nicht die Attraktion und den Park zu nennen, über den ich gerade rede. Aber wahrscheinlich, Stefan, weißt du genau, wovon ich rede. Du, wenn du irgendwas Knuffiges, Comic-mäßiges mit viel Rundungen und so, ich sag mal, in einem Toontown, in einem Disneyland, da sind natürlich auch viele Teile darunter mit Styropor gebaut, weil du einfach da eine tolle Form kriegst, das ist ein Material, das kannst du super leicht bearbeiten, das kann alles knuffig und rund und babbelig aussehen. Das mit einer Unterkonstruktion zu machen, richtig, ist halt natürlich wesentlich teurer so. Aber ich glaube, du kannst dann ja das Styropor halt einfach mit einem Zement beschichten. Da ist noch ein bisschen Glasfaser drin, dann hält das ganz anders, als wenn das halt wirklich einen Hardcoat ist, der da einfach so drüber gesprüht wird, so, ne? Also, was einfach ein anderes Plastikmaterial ist. Also, wenn du natürlich Außenfassaden machst, solltest du in der Regel einfach mit mineralischen Baustoffen arbeiten, so, weil die sind natürlich einfach langlebiger, sind fester und halten halt. Insofern, so, jetzt sind wir hier sehr, sehr in der Materialkunde drin. So, Styropor ist jetzt kein schlechter Baustoff, um Welten zu kreieren. Ich glaube, es hängt so ein bisschen von der Beschichtungsumschluss ab.
Also, und da hört man jetzt ja auch schon ganz gut raus, was für eine technische Expertise man dann haben muss, wenn man in der Creative und Art Direction unterwegs ist. Da interessiert mich so ein bisschen der Prozess. Ab welchem Zeitpunkt kommst du in deiner Rolle als Creative und Art Director in ein Projekt mit rein?
Das ist auch wieder sehr unterschiedlich von Projekt zu Projekt. In der Regel habe ich in der Vergangenheit viel Glück gehabt, wirklich von der ersten Idee. Also in der Regel haben wir, gibt es einen Investor, einen Kunden, der sagt so, hey, ich will vielleicht einen Park bauen, dort und dort. Und du bist wirklich von Anfang an mit dabei. Oftmals kommst du vielleicht als Zweiter zu so einem Projektteam dazu, weil ich gerne mal einen sage, macht bitte erst eure Feasibility Study. Was ist die Machbarkeit? Weil natürlich auch viele Investoren, die von unserer Branche keine Ahnung haben, zum Teil sehr unrealistische Vorstellungen haben, wie viele Besucher da hinkommen. Und dann passiert es halt, was für mich dann total frustrierend ist, dass du halt einen Park designst, wo du weißt eigentlich, dass der für viel zu viele Menschen ist und die Kapazität viel zu hoch ist. Und wir dann halt einfach einen Redesign machen, ein Concept Refinement. Und das ist Teil der Aufgabe so, ne? Das passiert natürlich schon. Aber ich rate mal jedem an, erstmal seine Zahlen richtig zu haben, damit wir vor allen Dingen auch auf ein Budget designen können. Das ist halt das, wo ich eigentlich einfach mir auf die Fahne schreibe und wir stolz sind, dass wir halt, wenn wir Ideen entwickeln, sind die in einem Budgetrahmen, die der Kunde uns sagt. So, oftmals kommt der Kunde und sagt so, hey, ist egal, was es kostet. Wo ich denke, so nein, kann gar nicht egal sein, weil du hast ja einen Businessplan. Ne? Du willst ja irgendwann mal dein Geld zurück verdienen. Und da ist es schon mir ganz wichtig, wirklich von vornherein einfach Tacheles zu reden und sagen so, hey, das ist das Budget, das ist die Kapazität, das ist die Attraktion, was ist die Alternative und so, dass man halt wirklich, bevor man überhaupt nur anfängt, sich Gedanken zu machen, kreativ, wie kann das aussehen, dass du dir diese Gedanken in einem Budgetrahmen machst, ne? Weil ich sag mal, wenn ich einen riesen Berg baue mit tollen Rockwerk und Wasserfällen ist das ist es ein anderes Invest wie, ich sag mal, eine historische Stadtfassade versus ein Westerndorf mit einer Holzbrettern. So, ne? Also, und ich finde so, glaube daran, dass es für jedes Budget die perfekte Idee gibt. Für den Gast quasi, für diesen Park. Und deswegen bin ich ein großer Fan, da von vornherein offen zu sein und wirklich auch ein Konzept zu erstellen, was in einem Budgetrahmen passt.
Budget ist ja im Endeffekt das, was am Ende des Tages ja auch so ein Projekt dann erfolgreich lassen wird, je nachdem, in welchen Rahmen und welchen Faktoren sich man da bewegt. Ich erinnere mich noch an das Gespräch, was ich vor 2 Wochen hatte mit Robert Rückel vom Deutschlandmuseum, der auch budgettechnisch da ganz anders rangingen und dann wohl, hat er auch im Interview gesagt, dann mit dir gesprochen, du hast dann eine realistische Summe genannt für sein Deutschlandmuseum-Projekt, dann ist er erstmal aus allen Wolken gefallen. Aber man sieht jetzt ja am Ende des Tages, dass wenn man auch ein realistisches Budget für so ein Projekt entwickelt, aber auch ein Produkt hat, was am Ende des Tages hält. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt, keine Ahnung, in ein anderes Land gehen würde und die machen, sagen, komm, wir machen das für die Hälfte, dann sieht das halt auch so aus. Und das Deutschlandmuseum ist ja, finde ich schon, gerade in Deutschland jetzt in der Museumslandschaft ein Projekt, wo man sagen kann, guckt euch an, man kann was in die Hand nehmen, man kann aber auch was damit dann erreichen.
Es gibt Quadratmeterpreise. Es gibt da ganz klar Erfahrung, Quadratmeterpreise von Investment, wenn du eine immersive Welt bauen möchtest. So. Und du kannst das nicht für die Hälfte oder für ein Viertel bauen. Das funktioniert halt nicht. Das heißt aber nicht, dass es nicht, wenn der Kunde nur die Hälfte hat, an Geld auszugeben, dass man nicht trotzdem was ganz Tolles bauen kann. Aber das wird nicht quasi die Qualität von einem deutschen Museum haben oder die Komplexität, ne? Also ich glaube, du kannst trotzdem auch für ein kleines Budget eine großartige Qualität bauen. Und da muss ich halt einfach sagen, da haben so meine ersten Jahre für Merlin zu arbeiten in den Midway oder ich glaube, jetzt nennen die das Gateway Attractions, ne? Ob sie Sea Life sind, die Dungeons oder auch Legoland Discovery Center, wo du einfach mit weniger Investment einfach versuchst, trotzdem ein wahnsinnig tolles Gästerlebnis zu bauen. So. Und das ist, glaube ich, das war für mich eine gute Schule. Also, was zu entwickeln, was du in der Zeit bauen kannst, was ins Budget passt, so das ist auch wirklich ein bisschen, was die Kunden an uns schätzen, dass wir da einfach von vornherein nicht irgendwelche Luftschlösser designen, die sich zum Schluss nicht leisten können. Weil was ganz ehrlich, was für mich total frustrierend ist, ist der Prozess des Value Engineering, wo du halt einfach anfängst zu kürzen, zu kürzen, zu kürzen, dass du zum Schluss irgendwie gar nicht mehr dein Produkt hast oder deine Kreation oder die Idee zum Schluss gar nicht mehr hinkommt. Und ich denke so, hey, lass uns doch die Energie und auch die Kosten, die damit verbunden sind, Sachen zu kürzen, lass uns die doch einfach von vornherein offen sein und das Geld lieber ins Produkt stecken, so und realistisch. Und im Fall des Deutschen Museums, so der Robert hatte dann, wir hatten, ne, der kannte das Dungeon, der kannte halt einfach auch meine Arbeit für Madame Tussauds und das sind halt alles sehr komplexe, sehr immersive Räume, die halt einfach bis ins kleinste Detail durchgestaltet sind und die haben halt einen Quadratmeterpreis so, der auch heutzutage nicht unbedingt nach unten geht, es wird ja alles teurer, das sehen wir halt auch irgendwie massiv gerade und da musst du halt einfach dann offen sein, weil du denkst, ich muss ja nicht anfangen, was zu designen, was sich der Kunde nicht leisten kann. Das ist halt für mich frustrierend. Das ist für den Kunden noch frustrierender. So, insofern ist da Robert, nachdem er seinen ersten Schock verdaut hat, hat er quasi, sag ich jetzt mal, das Geld zusammengekratzt oder halt seinen Businessplan so geändert, dass es also dass es einfach mehr Investment ist. Und zum Schluss war es auch relativ eine Punktlandung so. Ja, und das macht dann auch Spaß, ne? Und dann sagst du, das geht ja nicht darum, dass wir mehr Geld haben wollen und wir nicht mit wenig Geld oder Budget was Tolles machen können. Es geht aber darum, dass einfach ne, Robert Rückel, der hatte einen wirklich hohen Anspruch und wir hatten einfach genug Benchmarks uns angeguckt, die einfach ein anderes Investment fordern. Und ja, deswegen ist es auch zum Schluss so toll geworden.
Du hattest vorhin schon erwähnt, so deine Historie ist so ein bisschen mit dem großen Zauberer verhaftet, dass so eine Gemeinsamkeit, die wir beide haben. Wir haben viel mit Sea Life und Lego in unserem Leben zu tun gehabt. Und du hast da schon ein paar kritische Punkte angesprochen. Dann kommen natürlich dann auch von außen oft mal auch ja die Kritikpunkte, die in die Firma gehen, die eine gewisse Legitimität haben, die aber, wenn man sich das, und da komme ich jetzt wieder, greife ich das mal auf, was du vorhin zum Thema Budget gesagt hast, die Wirtschaftlichkeit ja wieder zu tragen, ne? Weil wenn man überlegt, so ein weltweit großer Konzern, der ja auch ein Titan-Budgetrahmen dann hat, trotzdem solche innovativen Konzepte dann irgendwie umzusetzen, dass sie dann, und dann komme ich jetzt zu meinem Kopf, dann auch operativ umsetzbar sind. Wie oft clasht bei dir in deiner Arbeit, die du tust, das Thema Operations zusammen? Sitzen die Leute da auch schon mit am Tisch? Oder sind das eher so Themen, wo du sagst, du hast genug Erfahrung mit, du kannst das schon mit einfließen lassen?
Ich glaube, wir haben genug Erfahrung. Ich habe genug Erfahrung, was zu designen, was man auch operaten kann. Man sollte aber vorher besprechen auch, wie viel Staff Positions hast du für deine neue Attraktion geplant, ne? Also Merlin versucht das halt einfach sehr effizient zu machen mit so wenig wie möglich Leuten und die gerade was das Staffing angeht, ne? So das so slick wie möglich zu halten. Ganz anders wie zum Beispiel, ne, wenn du irgendwie bei Disney in Pirates of the Caribbean einsteigst, sind da einfach mal 20 Leute in dieser Loading-Station arbeiten, in Unloading-Station. Ne? So, das würde halt in anderen Parks nie passieren, ne? Weil da halt einfach auch die Efficiency und einfach der Throughput einfach darauf ankommt, wenn du dir leisten kannst, halt einfach die Kapazität nicht brauchst und sagst so, ja, okay, ne, ich habe halt einen Mitarbeiter, der guckt, dass die Bügel fest sind und der drückt dann auch noch Start. Ne? Also, das sind ja alles Entscheidungen. Es gibt ja für alles im Endeffekt gibt es eine Lösung. Ne? Ich glaube halt, dass man halt offen kommunizieren muss, dass man miteinander sprechen muss. Was können wir uns leisten? Klassiker ist, bin ich jetzt gerade drauf gekommen, so Parks, die dann sagen, so, wir wollen einen wooden Rollercoaster haben. Was halt total großartig ist als Attraktion. So. Aber wenn du einfach so einen Coaster baust, dann darfst du halt einfach mal zwei Leute noch für Maintaining einstellen, die halt da nichts anderes machen, als den ganzen Tag rumzurennen und zu gucken, dass die Schrauben nachgedreht sind und so weiter und so fort. Ne? Also das ist halt einfach so, das geht nicht darum, also wie gesagt, oftmals haben die Parks dann das Investment, sich eine Attraktion zu kaufen oder so, aber die denken oftmals nicht weiter, denken so, okay, was heißt das einfach für die nächsten 20 Jahre für unser Operating-Modell für uns? Und da kommen wir schon auch rein und sagen so, hey, habt ihr daran gedacht, habt ihr daran gedacht? So, ne? Weil, wie gesagt, wir wollen ja auch, dass das erfolgreich ist, wir wollen, dass das finanziell erfolgreich ist und halt nicht nur schön aussieht. So, also so mein Interesse liegt da schon auch einfach so nicht in ein Konzept irgendwie durchzupushen. So mein Interesse liegt da eher schon dran, ein Konzept zu erstellen, was halt, wie gesagt, ne, ins Budget passt, aber auch operativ funktioniert. Und ja, und da war, ne, meine Zeit im Europapark, war das einfach so nah am operativen Geschäft dran war. Und wenn wir da irgendwas designt haben, was halt nicht funktioniert ist, da habe ich halt direkt den Anruf gekriegt und durfte da antanzen und gucken irgendwie so, okay, funktioniert halt nicht. Queue-Line irgendwie ein Schlenker zu viel oder du kannst von der Station nicht irgendwie reingucken und also es sind einfach so Sicherheitssachen, die du dann einfach auch lernst und ein besserer Designer wirst, ne? Also du kannst ja von allen Sachen nur lernen. Genau, aber ich finde, du, das beste Projekt ist, wenn wirklich alle zusammen am Tisch sitzen. Wenn du anfängst mit so einem Projekt, dann kann jeder halt irgendwie seine Bedenken äußern, dann kann jeder seine Ideen äußern. Und dann macht das in der Regel eigentlich auch am meisten Spaß und du kommst am effektivsten auch zum Ziel.
Und da war, um den Europapark direkt mal weiter mitzutragen, wahrscheinlich doch auch dann ganz prägend, weil ich persönlich würde mir jetzt vorstellen, in so einem Park, wie der Europapark, der ja auch dann durch seine doch recht großen Abteilungen auch gut aufgestellt ist, sitzt man dann wahrscheinlich eher gemeinsam mit den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt am Tisch, als wenn ein, du vorhin schon sagtest, ein externer Kunde kommt, der vielleicht mit der Branche nicht so viel Berührungspunkte hat, wo man dann eher die Informationen nochmal zusätzlich einfordern muss und sagen, hol mal den noch, wir brauchen den noch und dann können wir reden, um wirklich erfolgreich nachher loszulegen.
Ja, total richtig. Ne? Also das ist natürlich schon in einem Unternehmen wie im Europapark hast du halt irgendwie im besten Fall auch deinen Ride-Engineer und deinen Coaster-Manufacturer, wenn du einen Coaster geht, die sitzen alle zusammen in einem Meeting. Ne? So, und dann siehst du, schönes Beispiel ist halt wirklich der Kankan-Coaster, wo klar war, dass wir die Schiene austauschen müssen nach 30 Jahren, ich glaube 29 Jahren. Weil das einfach zu rattelig wurde, was aber für viele natürlich der komplette USP von der Attraktion war, weil die fanden das halt richtig toll, dass du da durch diese Kugel gerattert wirst. Für mich war klar, okay, wenn wir die Schiene austauschen zu einer neuen Max-Schiene, gleitest du quasi da durch diese Halle und kannst dann auf einmal auch ganz andere Geschichten erzählen. So, also, und das war schon, das war ein Projekt, was wirklich von vornherein, das startete eher technisch, weil klar war, dass diese Schiene ausgetauscht werden muss. Weil, wie gesagt, ne, so Attraktionen haben einfach eine Lebenszeit. Das vergessen auch immer viele Parkbetreiber, auch vor allem kleinere Parkbetreiber. Schönes Beispiel, Phantasiana, ne, die haben jetzt quasi einen Coaster abgebaut, haben einen neuen hingebaut, so. Wie gesagt, die Sachen sind einfach, wenn du das sicher betreiben willst und einfach für deine Gäste-Experience irgendwie sorgen willst, dass das eine tolle Attraktion ist, musst du einfach nach vielen Jahren was tun. Und im Fall vom Kankan-Coaster war es klar, okay, wir tauschen die Schiene aus, und dann war eigentlich auch klar, ne, also mit dieser Maßnahme so, dass wir quasi einen kompletten Themenbereich im Prinzip upgraden und komplett neue Geschichten erzählen, die einfach viel, viel mehr authentisch Frankreich sind, Madame Freudenreich unten drunter mit dem Elsass und der Madame Freudenreich, die dort ihre Dinos hält im Garten. Und so, das gibt dann eine Chance, im Prinzip halt wirklich auch nicht nur die Attraktion zu updaten, sondern halt wirklich komplett neues Storytelling zu implementieren. Und ja, aber das war ein Projekt, was eher technisch losging, weil klar war, die Schiene musste ausgetauscht werden. Und dann kam mir irgendwie rein, okay, wenn wir das schon machen, können wir denn nicht eigentlich ja auch neue Geschichten erzählen? Können wir halt im Kankan-Coaster selber, also im Coaster, eine andere Geschichte erzählen und unten in der Dinofahrt genauso.
Jetzt hast du ja schon ein paar dieser Key-Projekte genannt. Wir hatten den Cancan-Coaster, wir haben Madame Freudenreich, wir haben den französischen Themenbereich. Wenn man aber in deine Projekteliste guckt, ist die Liste ja noch deutlich länger. Piraten in Batavia, wir haben Krönasar, wir haben Rolantica, ich muss selber nochmal spicken, Snorri-Touren, Svalgurok, der skandinavische Themenbereich. Voletarium. Also es ist ja wirklich massiv, was ihr da alles im Europapark auch in einer Zeitspanne gestemmt habt. Und da würde mich mal interessieren, was war für dich so das persönlich komplexeste und herausforderndste Projekt von den ganzen Sachen?
Viele unterschiedliche Sachen. Erstmal ist es schon ziemlich verrückt, wenn man, also ich war ja knapp 5 Jahre im Europapark, dort kreativ verantwortlich. Und das war natürlich schon auch echt eine Zeit, wo viel investiert wurde. Also da guckst du zurück und denkst so, ne, du läufst jetzt durch den Europapark und siehst halt irgendwie jede Ecke, ne? Also selbst auch kleine Geschichten, ne? Restaurant neu, dann irgendwie das Theater haben wir komplett umgebaut, vorne mit italienischen Themen, ne? Also halt so, das sind ja halt, eins sind die großen Attraktionen, über die du weißt, aber ansonsten so sind das halt viele hundert Projekte, die dort durchgeführt wurden, in der Zeit, wo ich da war, was du halt einfach auch nur mit einem wahnsinnigen tollen Team schaffen kannst, ne? Also waren viele Leute, die sowieso schon da viele Jahre sind und mega talentiert waren. Und dann hatte ich auch die Freiheit, einfach tolle Leute dahin zu holen, internationale Talents, ne, aber auch Daniel Kerscher zum Beispiel als Designer und Art Director, der hat im Prinzip dort damals auch mit dem Cancan Coaster seine erste Attraktion wirklich auch gebaut. Da bin ich halt ein Riesenfan von, dass halt einfach Designer auch nicht nur tolle Bilder zeichnen und tolle Konzepte entwickeln, sondern wirklich auch ein bisschen Zeit auf der Baustelle verbringen, um einfach auch zu erlernen, dass halt jeder Strich im Prinzip was bedeutet in der Realität. Das kann eine Fuge sein, das kann aber auch eine Patina sein, das kann ein Schatten sein, ne? Also das einfach so dieses Denken, dass wenn du designst, dass das halt auch irgendwann später mal in dreidimensional umgesetzt wird. Und das, ne, wie gesagt, Cancan Coaster war einfach ein super Projekt mit dem Daniel. Ich glaube, an herausforderndsten, also wo ich selber am meisten gelernt habe, war ganz klar Rolantica, Wasserpark. Ich hatte vorher schon im Tropic Island ein bisschen meine Erfahrung gesammelt, irgendwie da, aber vor allen Dingen ja mich um die ganze Hospitality und diese ganzen Hütten und Hotels, die dort im Tropic Island sind, designt und gebaut. Aber selber der Kontakt zum Wasser und zu einem Wasserpark und Wasserparkattraktion, das war sicherlich am herausforderndsten, weil das einfach nochmal ganz andere technische Geschichten sind, die du auch wissen musst, wenn du da Kreativdirektor bist und einfach dir die Sachen ausdenkst. So, weil es gibt halt Sachen, die du einfach auch nicht machen kannst, oder du musst halt für ein paar Sachen einfach andere innovative Lösungen finden. Und das war schon natürlich dieses riesige Wasserparkprojekt Rolantica am herausforderndsten, definitiv.
Ja, das kann ich mir vorstellen, diese technische Komplexität, die man dann noch irgendwie hat mit Lüftung und Water Safety, Water Quality, das ist ja dann, gewinnt ja so an Tiefe auf einmal so ein Projekt. Ich glaube, da ist man wahrscheinlich dann erstmal so ein bisschen so, okay, jetzt muss ich mich noch da einarbeiten.
Genau, also ich glaube, du musst da kein Experte sein, musst aber gucken, dass halt einfach die Experten mit dir zusammen im Raum sitzen, denen du vertraust, ne? Und wenn die sagen so, nee, Chris, können wir nicht machen, geht nicht so, dann musst du sagen, okay, dann lass uns gucken, ob wir eine andere Lösung dafür finden. Das ist halt zum Schluss natürlich, hast du viele Kompromisse. Und in jedem Projekt, auch als Kreativer, geht es darum, einfach so gute Kompromisse zu finden. Genau, und das war aber, ne, da waren halt einfach die absoluten Experten mit am Team. Auch für den Europapark, ne? Die haben natürlich auch vorher schon viele Attraktionen gebaut und eröffnet und sind da die absoluten Experten. So ein Wasserparkprojekt haben wir alle da zum ersten Mal gemacht, ne? In der Komplexität, in der Größe. Es ist halt anders, wenn du den Pool im Colosseo-Hotel baust. So, ne? Das ist klar, ne? Das irgendwo hat das auch mit Wassertechnik und so zu tun, aber Rutschen und Safety und Beleuchtung und allein auch eine Fassade, ein Rockwork, musst du halt, die Unterkonstruktion sieht halt komplett anders aus in einem Wasserpark zum Beispiel.
Jetzt hast du ja von den Learnings gesprochen und gibt es für dich so einen Overall-Aha-Moment, den du so in deiner Karriere hattest, weil du hast jetzt ja nicht nur diese Projekte gemacht, du hast jetzt ja auch vor kurzem dann das mit dem Deutschlandmuseum ja auch nochmal ein Thema mit rausgeholt, wo du ja auch ein Faible für hast, nämlich das Erstellen von oder das Mitdesign von Museen und Experiences. Du hast das Wort immersiv auch gerade genannt, ein Wort, was ich immer schön kritisch finde, je nachdem, wie man es gerade anwendet. Aber gibt es für dich
Auch
irgendwie so einen
kritisch, da muss ich mal
Aha-Moment?
sagen, dass, wenn es da was verdient hat, dann ist es doch schon Museumsverbindung.
Hey, ne, auch da, ne, alles gut. Ich bin wirklich ein großer Fan vom Deutschlandmuseum. Das ist wirklich eines der wenigen Sachen, wo ich sage, da würde ich das immersive Türschild oder Klingelschild dann vorne an der Tür lassen. Aber ich meine, also bleiben wir mal bei dem Thema. Was heißt denn für dich immersiv? Weil immersiv ist ja auch so ein Buzzword mittlerweile in der Industrie geworden.
Ich glaube, das ist schon wieder vorbei, das Buzzword. Ich glaube, mittlerweile gibt es andere Buzzwörter, aber das war mal ein paar Jahre lang das richtige Buzzword. Und jeder hat dann eine komplett, ne, für manche sind so eine projizierte Van Gogh-Ausstellung, die da steht auf dem Flyer, immersiv. So, das finde ich zum Beispiel beeindruckend, ne, so eine riesige Projektion. Das ist für mich nicht immersiv. Ich finde immersiv für mich, und deswegen fand ich aber auch das Deutsche Museum so spannend, weil der Robert halt wirklich das so machen wollte, und da hat es im Prinzip mich dann auch irgendwie gereizt, das an dem Projekt zu arbeiten, weil es ging, für mich geht es darum, wirklich, man tritt in die Geschichte zurück. So, und das hat halt, wie das Worten, wenn man irgendwo reintritt, ne, hier bei mir im Büro haben wir halt irgendwie tolle alte Holzdielen. Auf der Straße hast du den Steinbelag, so, das fängt halt wirklich mit dem Boden an, dass der Boden quasi authentisch simuliert ist, nenne ich es jetzt mal, weil du läufst bei uns im Wald nicht wirklich über Erde, wäre eigentlich cool gewesen, aber da kommen natürlich dann viele operative Geschichten dazu, das sauber zu halten und so weiter und so fort, aber dort gibt es halt wirklich einen Gummiboden, der sehr uneben verlegt ist, wo du halt wirklich fühlst, als wenn du durch den Wald gehst, und das ist auch dunkel genug, dass du einfach auch, wenn du runterguckst, denkst du, da sind halt irgendwie Blätter, über die du läufst. Das sind die Wände, und das ist halt vor allen Dingen auch die Decke. Also das eigentlich für mich ist immersiv, wenn du in einem Raum stehst, dass die Geschichte wirklich 360 Grad um dich herum erzählt wird. Und das ist halt, sind nicht nur die Wände, sondern das ist halt wirklich auch der Boden, und das ist halt die Decke, die dazukommt. Und dann glaubst du, und dann kommt noch Geruch dazu, ob es jetzt irgendwie im Mittelalter ist, wo es halt ein bisschen muchtig riecht, oder halt unten im Wald, wo es nach Wald riecht. Der Sinn der Nase, der dazu kommt, der Soundscape, ne? Du hast halt irgendwie das Rascheln hier, oder auch wenn du oben in der Burg stehst, siehst du diese Balken überall oben im Dach drinne, und du hörst halt wirklich, wie da so Ratten rüberlaufen, ne? So, du siehst die Ratten nicht, aber halt einfach so, oder halt irgendwie die Taube versucht da irgendwie rauszukommen von so einem Taubenschlag. So, und das sind halt einfach über Ohren, über Nase, und was du siehst und anfassen kannst, wenn das halt wirklich komplett perfekt gestaltet ist, dann ist das für mich immersiv.
Gibt es für dich Lassen wir jetzt mal Disney außen vor. Irgendwelche Einflüsse, irgendwelche Inspirationen, wo du sagst, da ziehst du ganz viele Ideen und Energie auch raus.
Also ich finde, klar, ne? Also die großen, die ob es jetzt Disney ist, Universal, ich war vor 2 Wochen zum Previews von Epic, das ist schon krass, wenn du da durch diese Paris-Fassaden läufst und denkst halt so, oh mein Gott, so, ne? What a Dream Project. So, das ist schon wirklich halt irgendwie perfekt gemacht, bis ins kleinste Detail. Ich ziehe das inspiriert, ne, was deine Kollegen machen und deine Freunde, die an dem Projekt gearbeitet haben, irgendwie so. Kudos dazu. Ich selber ziehe wirklich Inspiration viel aus der richtigen Welt. Also ich reise relativ viel, gucke mir relativ viel Ruinen, Kirchen, alte historische Sachen an. Ich weiß, für mich war so ein Aha-Moment oder was für mich ganz besonders war vor vielen Jahren, als ich in Singapur gelebt habe, bin ich viel durch Südostasien auch gereist an den Wochenenden und nach Kambodscha zu fliegen und dort halt wirklich Angkor Wat echt zu sehen, was ich wirklich als Referenzbild schon, weiß ich nicht, hunderte Mal benutzt habe, um irgendwelche versunkenen Tempel in einem Aquarium zu designen oder irgendwelche, you know, Adventure-Geschichten für irgendwelche anderen Parks oder was, das halt wirklich viel benutzt aus dem Internet, aus Büchern, die tolle Architektur, die dort quasi im Wald, wo sich der Wald den Wald zurückholt und diese Architektur verschlungen wird und da dann wirklich dann durchzulaufen mehrere Tage und das zu kapieren in der ganzen Masse und wie komplex das alles ist, das war halt einfach für mich super inspirierend. Insofern bin ich da ein Riesenfan, sich die echten Sachen anzugucken, Riesenfan von Architektur, Architekturgeschichte. Genau, und halt ja, viel mit offenen Augen durch die Welt zu fahren. Ich habe tolle Ideen, wenn ich im Zug sitze und einfach in die Ferne gucke, so, das tut mir total gut. Ich habe auch tolle Ideen, wenn ich im Flugzeug sitze und von oben auf die Welt gucke, so. Ja, ne, es gibt ja keinen, du kannst ja schlecht vorschreiben, wann so die richtige Idee ist, wann der richtige Moment ist, so. Aber ich weiß schon auch so, in was für ein Umfeld oder was ich machen muss, um wenn es mal irgendwo hakt oder dann die Idee jetzt wieder zu bekommen.
Ich bin ein bisschen neidisch gerade. Ich habe es während meiner Zeit in Malaysia nicht einmal geschafft, Kambodscha und alles, was da so halt überhalb Malaysia ist, irgendwie kennenzulernen. Ich war ein paar Mal in Kuala Lumpur gewesen, natürlich. Ich war auf Penang gewesen und fast jedes Wochenende eigentlich in Singapur, weil in Johor einfach nicht so viel los war. Quizfrage: Singapur, hopp oder top? Weil ich höre von ganz vielen Leuten, die mit Singapur nichts anfangen können, wo ich immer dann ganz irritiert bin und denke, aber Singapur ist so eine schöne, bunte Stadt irgendwie.
Das ist eine Stadt, wo ich definitiv wieder zurückgehen würde. Ich habe 1,5 Jahre dort gelebt und fand das schon auch, das ist natürlich für unsere aus der westlichen Welt kommenden Menschen super easy, dort sich zurechtzufinden. Das ist ein super Gateway, um einfach wirklich auch ganz Asien zu erkunden. Ich habe das geliebt und würde da auch, das ist eine der Städte, wo ich definitiv auch wieder zurückgehen würde, so wenn das. Wenn es sich ergibt, keine Ahnung. Genau, also ich bin ein riesen Singapur-Fan.
Ja, ich auch. Also ich habe das echt geliebt und hatte auch das Glück, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, da war SG50, da haben sie gerade ihre 50-jähriges Jubiläum der Unabhängigkeit gefeiert und da haben die aber aufgefahren. Die ganze Stadt war wirklich im Ausnahmezustand. Also wirklich irre, wie, ja, wie schon sagst, das ist ein Gateway einfach, wie viele Kulturen aufeinandertreffen und es trotzdem geschafft wird, dass sie alle einfach auch zusammen einfach leben können. Wenn ich mir denke, so was wir für Debatten hier manchmal in Deutschland führen, ist das total schwachsinnig, wenn man mal darüber guckt, wie die das eigentlich hinkriegen.
Dann waren wir lustigerweise, ich war nämlich auch während der 50-jährigen Feier, war ich da. Dann waren wir, glaube ich, zur gleichen Zeit in Singapur oder in der Region. Ja,
Witzig.
das ist halt toll. Ne? Du kannst halt du gehst zu Little Istanbul und hast da deinen geilen Kebab, kannst du essen. 3 Straßen weiter hast du Little India oder, also das dann natürlich chinesischer Einfluss, malaysischer Einfluss so. Also das Essen ist natürlich auch wahnsinnig toll, aber bewundernswert, ne? Dass die
Hammer.
so friedlich koexistieren. Das wird denen, glaube ich, aber auch vorgeschrieben von der Regierung. Ich glaube, die haben da auch irgendwie, das ja auch nicht irgendwie groß die Wahl, mal aufmüpfig zu werden. Mal einfach auch dazu sagen, ne, das klar, leben die da alle zusammen, aber du weißt nicht, wie es da, weißt du, hinter den Türen brodelt irgendwie. Das kann mir auch gut vorstellen. Nichtsdestotrotz, ja, tolle Stadt. Also auch sehr inspirierend, ne, was du denkst, so von der Architektur, von den Häusern, aber auch natürlich von den Attraktionen, die es dort gibt. Toller, sehr inspirierend auch.
Ja, ich wollte gerade nochmal einen Bogen schlagen zu was anderem. Genau, du hattest ja vorhin Epic erwähnt. Und ich beobachte das, seitdem die es announced haben, aus der Ferne mit sehr, sehr großen Augen, weil die für mich einen Satz in der ganzen Phase rausgebracht haben, den ich irgendwie bemerkenswert finde. Und da möchte ich mal deine Meinung gleich zu hören. Und zwar, die haben diesen fetten Claim gehabt, We bring back the park in Theme Park. Und das fand ich irgendwie einen netten Approach. Dieses Hub-Konzept, was Disney ja perfektioniert hat mit seinem Disney-Park, einfach komplett neu zu denken, ein bisschen zu öffnen und das noch in einem etwas, ja, ich sag mal, erweiterten Stile, so als Masterplan zu präsentieren. Epic ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Themenpark mit fünf kleinen Themenparks. Das ist ja wirklich, wirklich ineinander, in sich abgekapselt. Wie war so deine Erfahrung, als du da rumgelaufen bist und das so erlebt hast? Ist das ein Gefühl, was sich positiv auf den Gast auswirkt, wenn man diese komplett abgekapselten Bereiche hat, oder merkt man schon, dass man sich erstmal wieder neu einstellen muss jedes Mal, wenn man irgendwo reingeht?
Gute Fragen. Es waren jetzt halt mehrere Fragen. Also einerseits finde ich halt, natürlich haben die diesen Park zurückgebracht, versucht zurückzubringen. Da war jetzt auch viel, auch gerade in diesen, ne, Walkways am Wasser lang und so, also diese kleinen Momente, die einen Park ausmachen. Ne? Ein Park macht halt nicht einen 8 Meter weiter Walkway aus, irgendwie so. Das hat halt nichts mit Park zu tun, so, sondern das sind da halt irgendwie die kleinen Alcoves, wo du rausgehen kannst und so. Und da war jetzt, da ist viel angelegt. Und das wird bestimmt wunderschön. Da war jetzt aber auch wirklich einiges auch noch nicht fertig, als ich da war vor 2 Wochen. Aber du siehst schon, wo die Reise hingeht. So. Und wie wir halt wissen, was halt eh generell schwierig ist mit komplett Neubauparks. Das war in Hongkong damals so, als Disney aufgemacht hat, aber auch Shanghai. Ich kann mich erinnern zur Eröffnung von Shanghai, dass dass Natur wächst, braucht halt Zeit. So, ich glaube, Epic Universe, die haben wirklich super früh angefangen, ihre Bäume zu setzen und die Bepflanzung zu machen in einigen Themenbereichen, weil es einfach wirklich Zeit braucht. Wir reden davon, Bäume 2 Jahre früher einpflanzen, bevor der Park aufmacht. Können sich viele Parks gar nicht leisten, so, ne? Aber die haben halt da einfach vorausgedacht, weil das einfach wichtig war, dieses Park- und Naturthema reinzubringen. Und ich glaube, das wird halt in 5 Jahren nochmal beeindruckender und in 10 Jahren wird das nochmal beeindruckender, wenn einfach dort in dem Klima die Bäume einfach wirklich wachsen und groß sind und auch Schatten spenden und so, ne? Also in meinem so einem Park, warum gehen wir gerne im Park, weil wir gerne unter den Bäumen sind, um da irgendwie Schatten zu bekommen. Das ist ein bisschen Schatten, ein bisschen Sonne kommt noch durch und da weht eine Brise und das ist ja eigentlich das so, warum wir, glaube ich, Parks und warum ich einen Park ganz schön finde. Das braucht noch ein bisschen Zeit, bis Epic Universe da ist, aber ich glaube, die Foundation ist gelegt so. Ich glaube, der Park ist so gelayoutet, dass das funktionieren kann. Und ich bin mal gespannt, wie auch quasi gerade Celestial Park die Mitte angenommen wird oder ob die Leute halt wirklich so von einem Portal, denn da sind wir fertig und dann rennen die durch den Park und gehen zum nächsten Portal. Das kann man, glaube ich, noch gar nicht sagen. Also ich finde aber den Ansatz toll, finde den auch mutig. Und die einzelnen Welten, Themenbereiche, Länder für sich funktionieren super gut. Ich bin mal gespannt, wie wirklich der Flow von den einzelnen Sachen funktioniert und die Leute halt wirklich stoppen und sagen, weißt du was, wir hängen jetzt hier im Park ab ein bisschen, was ja weniger und weniger passiert heutzutage. Ne? Wenn du in Disneyland gehst, die Leute rennen ja von Attraktion zu Attraktion, so da bleibt keiner mehr sitzen in New Orleans Square und guckt den Leuten zu oder am River of America an der Kante und setzt sich da einfach mal hin und isst Popcorn für eine halbe Stunde. So, das siehst du ja relativ selten heutzutage, weil die Leute einfach eher da super gestresst sind und irgendwie von einem Ding zum nächsten rennen. Also ich glaube, so die Zeit wird das zeigen. Also ich glaube, die Grundlagen sind alle geschafft dafür, dass das halt wirklich auch der Park, dass wir den Park zurückbringen in den Theme Park. Das wäre total schön. Genau, aber wie gesagt, andererseits gibt es natürlich auch so fantastische Attraktionen in den einzelnen Ländern, wo du natürlich dahin rennst, um die dann zu machen. Ne? Ich glaube, wenn das ein paar Jahre down the road viele Leute den Park kennen und einfach so Repeat-Visits da sind und ich dann zum dritten, vierten, fünften Mal vielleicht dahin gehe, kann ich mir vorstellen, dass ich das einfach mehr annehme und dass ich ja nicht mehr gestresst von Attraktion zu Attraktion renne, sondern halt wirklich einfach das als Park annehme und da auch da dann meine Cola trinke. Also weil, ne, von Restaurants und so auch Merchandise und Snacks und so gibt es in diesem Park super viel. Also es ist alles da, dass die Leute eigentlich da mehr Zeit verbringen sollten. Ich kann mir aber vorstellen, dass das einfach zum Anfang, wo halt jeder einfach erstmal total die Attraktion ausschicken möchte, dass das quasi zum Anfang, dass das ein bisschen dauert, bis die Leute da ein bisschen runterkommen. Also muss ja auch Schild sein, um dich im Park zu setzen, ne? So, also keiner setzt sich gestresst im Park. Insofern sind wir mal gespannt, wie das passiert.
Jetzt komme ich nämlich zu der abschließenden Frage. Siehst du in diesem Projekt auch einen Schritt Richtung Zukunft? Weil du hattest ja gerade schon gesagt, das ist so, so eine Sache, dass die Leute gestresst sind, rumhetzen, viel machen möchten. Wollen wir vielleicht mehr Entschleunigung und mehr Entspanntheit im Park oder möchten wir doch lieber so einen durchgetakteten Park wie Disney World, das ja leider durch viele Disney-Adults ja auch so ein bisschen vorgelebt wird, die dann morgens um 7 Uhr am Handy sitzen und ihre Timeslots buchen, um dann um so früh wie möglich, so schnell wie möglich, so viel wie möglich alles machen.
Du, wie gesagt, der Versuch ist da, im Endeffekt, ne? Also wir können irgendwie predikten, was die Gäste wollen, bei jeder Attraktion, die wir designen, und hoffen, dass die das schön finden und so. Das ist, glaube ich, auch, ne? Das ist so ein bisschen ein Bauchgefühl, was man als Creative Director auch hat, um zu gucken, so, okay, was ist der Trend, was mögen die Gäste, was mögen die Gäste auch noch in 10 Jahren. So, ich würde das total super finden, wenn wir einfach mal einen Park haben, wo du genauso wie du bei einem Konzert dein Handy abgeben musst, wenn alle mal ihr Handy abgeben müssten. Das würde ich total cool finden, weil dann, ich habe das, wenn ich in Bar gehe, hier in Berlin haben wir das, war Bali, wo du halt einfach, das ist Digital Detoxing, steht da irgendwie an 7000 Plakaten, wenn du reingehst, so, du schließt dein Handy ein und wenn du da halt irgendwie 10 oder 8 Stunden bist, einfach halt wirklich so ein Spa-Day machst, merke ich selber für mich, wie ich komplett runterkomme und einfach ganz anders Sachen aufnehme. Ich sitze im Restaurant, esse anders, nehme das Essen mehr wahr, als wenn ich irgendwie nebenbei auf meinem Handy rumtippe in meiner Mittagspause so. Und das würde ich total spannend finden, wie die Leute, glaube ich, ohne nämlich auf dem Handy zu gucken, oh, da stehen die jetzt so lange an, oh, da müssen wir dahin rennen, da ist nur 10 Minuten Queue-Line, so, sondern halt einfach mehr bewusst die Sachen aufnehmen und nicht so gesteuert sind von Wartezeiten und Queue-Lines, was ja einfach so ein bisschen heutzutage den Takt angibt, wenn du so einen Park erlebst. So. Also das würde ich total spannend finden, wenn sich einer trauen würde, weißt du was? Ihr müsst alle eure Handys abgeben. So. Wird nicht passieren, aber ich kann mir vorstellen, dass das den Leuten und den Gästen wirklich total gut tun würde. Weil die sich einfach viel näher wieder mit den Kindern beschäftigen müssten,
Oh ja.
sagen müssen, so, ne? Also und ja. Aber das ist halt, ne, so ist die Welt heutzutage so. Aber ich finde das immer faszinierend, wenn du mal halt wirklich ein paar Stunden oder mal einen Tag nicht mit deiner Technik zu tun hast, wie denn auch dein Kopf wieder anders Sachen aufnimmt.
Das ist so wahr, wirklich. Also das kann ich nur unterschreiben. Und wenn ihr da draußen jetzt gerade ein pfiffiger Investor seid, der genau so ein Konzept sucht, den Ansprechpartner habt ihr hier jetzt gerade sitzen, für mehr Digital Detox und vor allen Dingen für mehr Erlebnisse, die einen sozialen Zusammenhang haben, anstelle von, ich muss jetzt nochmal schnell gucken, wo ist denn gerade die kürzeste Wartezeit? Chris, ich bin hin und weg, und ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Termin heute hier gefunden haben und ich ein bisschen mit dir darüber quatschen konnte. Wenn ihr da draußen mehr über Chris erfahren möchtet, seine Homepage und sein LinkedIn-Profil sind natürlich in den Shownotes verlinkt, dann könnt ihr gerne nochmal da reinschauen. Denn die Liste, die von seinen Projekten ist natürlich noch deutlich länger als das, was ich jetzt hier mit aufgezählt hatte. Und Chris, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag.
Dankeschön. Vielen Dank für die spannenden Fragen und das Gespräch mit dir. Ich habe das Gefühl, wir knüpfen irgendwann mal wieder an und machen einen zweiten, dritten Podcast vielleicht so, wenn du Lust drauf hast und die Leute Lust drauf
Immer.
haben. Insofern vielen Dank. Es war total schön, mit dir zu reden.
Danke dir. Und ich möchte, glaube ich, gar nicht mehr groß hier um den heißen Pudding reden, denn das war eine absolut fantastische Gesprächssituation. Wir haben ein sehr, sehr tolles Gespräch geführt und ich glaube, Chris wird sicherlich das eine oder andere Mal noch hier in diesem Podcast auftauchen, denn da gibt es, glaube ich, noch viel, viel mehr Themen, die es zu besprechen gilt. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wenn euch diese Folge gefallen haben sollte, dann liked doch diese Folge gerne mal, bewertet diese auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Solltet ihr auf Spotify oder iTunes hören, dann natürlich erst recht. Und wenn ihr auf diesen beiden Plattformen unterwegs sein solltet, auch gerne diesen Podcast abonnieren und teilt den auch gerne mit euren Freunden, Freundinnen und Verwandten und ArbeitskollegInnen im Umkreis, damit dieser Podcast weiter wachsen kann. Danke fürs Zuhören und euch da draußen eine fantastische Zeit.